Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zum 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Es geht um den zweiten Vers, aber ich lese jetzt von Vers 1 an. Darum, weil wir dieses Amt oder diesen Dienst haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Als der König David sich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom befand, bot sich Ahithophel, der als ehemaliger Ratgeber Davids zu Absalom übergelaufen war, an, David mit 12.000 Mann während der Nacht nachzujagen und ihn zu überfallen, wenn er müde und verzagt sei. Dann, wenn das Kriegsvolk Davids geflohen sei und David allein gelassen sei, wollte er ihn erschlagen. Nacht, müde und allein. Darin bestand der kluge und für David verhängnisvolle Rat Ahithophels, auf den durch Gottes Gnade Absalom allerdings nicht hört. Müde, allein und Nacht, da hat der Teufel Macht, so sagt man. Paulus wusste um die Versuchung zur Müdigkeit und Entmutigung im Dienst zum Bau des Reiches Gottes, aber er erkannte auch und wusste um das entscheidende Heilmittel gegen diese Müdigkeit. Darum, weil wir dieses Amt haben, den Dienst am Evangelium, den Dienst im neuen Bund, im Gnadenbund, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Er war Dauerempfänger der Barmherzigkeit Gottes und nährte sich ständig Tag für Tag von der Gnade Gottes in Christus, die er als Diener des neuen Bundes verkündigen durfte. Welch eine frohe Botschaft durfte er den Menschen bezeugen. Und auch die mancherlei Leiden, die damit verbunden waren, mit seinem Dienst verbunden waren, konnten ihn nicht entmutigen, konnten ihn letztlich nicht müde machen. So schrieb er auch den Thessalonichern, obwohl wir in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, was ihm da zusammen mit seinem Mitarbeiter Silas widerfahren war, als er ins Gefängnis geworfen wurde und mancherlei dort zu erleiden hatte. Aber obwohl das der Fall gewesen war, wurde er dadurch nicht mutlos. Er hätte ja auch sagen können, jetzt reicht's mir, also wirklich. Aber er machte weiter in seinem Dienst am Evangelium und zog nach Thessalonich, um dort das Evangelium Gottes zu sagen und dann wieder unter viel Kampf. Gleichzeitig erinnert er sie daran, dass er nicht der Versuchung erlegen war, um persönliche Vorteile zu bekommen, diesem Kampf aus dem Wege zu gehen und sich dem persönlichen Geschmack seiner Zuhörer anzupassen. Wir lesen das in 1. Thessalonicher Kapitel 2 von Vers 3 an. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Er ruft also Gott zum Zeugen an. Im Blick auf seinen Dienst am Evangelium. Sobald wir den Boden der Gnade verlassen, da sind wir auf uns selbst gestellt und der Gefahr ausgesetzt, den Erfolg unserer Arbeit auf unredliche Art zu erzwingen und das Leid zu umgehen. Ähnliches schreibt er hier an die Korinther. Die Herrlichkeit des Evangeliums im Unterschied zum Gesetzesbund bewahrte ihn und seine Mitarbeiter davor, sich durch mancherlei Widerstand und Enttäuschungen entmutigen zu lassen. Wir haben bereits darüber gesprochen, vergangenen Sonntag nochmal und überhaupt im Zusammenhang mit diesem Brief an die Korinther, wie viel Not, wie viele Probleme hatte er im Blick auf den geistlichen Zustand dieser Gemeinde, die er doch selbst gegründet hatte durch Gottes Gnade, durch die Verkündigung des Evangeliums. Aber er ließ sich durch mancherlei Widerstand aus den Reihen der Geschwister in Korinth nicht entmutigen. Und weil er nicht müde wurde, durch Gottes Barmherzigkeit nicht müde wurde, konnte er sich von allem lossagen, was in irgendeiner Weise der Wahrheit des Evangeliums widersprach. Sondern, so schreibt er hier, wir meiden schändliche Heimlichkeit oder wir sagen uns los von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen, und zwar in der Verantwortung vor Gott. Ganz entscheidend. Paulus stand in seinem Dienst nicht in erster Linie vor den Menschen, denen er gefallen wollte, in irgendeiner Weise, deren Gunst er haben wollte, sondern er stand in seinem Dienst vor Gott, in Christus Jesus, seinem Erlöser, vor Gott. Wir gehen nicht mit List um, schreibt er hier. Hier denkt Paulus an bestimmte zweifelhafte Methoden, um Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. Wolfgang Nestvogel, der ja kein Unbekannter ist, auch für manche unter uns, schreibt in einem sehr guten Buch über Erwählung und / oder Bekehrung, / von einer Begegnung, die Martin Lloyd-Jones mit Billy Graham gehabt hat, und zitiert dazu Lloyd-Jones, der gesagt hat: Ich bin unglücklich über organisierte Kampagnen, das sind Feldzüge, als solche, und noch mehr über das Einladungssystem, dass also Menschen dazu eingeladen werden, bei diesen Evangelisationen nach vorne zu kommen. Also er sei unglücklich darüber, so schreibt Lloyd-Jones, so wird er hier zitiert, Menschen nach vorne zu rufen. Ihr sollt wissen, dass ich Billy Graham als einen äußerst ehrenhaften, aufrichtigen und echten Mann ansehe. Er bat mich 1963, den Vorsitz des ersten Kongresses für Evangelisation, geplant für Rom, zu übernehmen. Ich sagte, ich würde eine Abmachung treffen. Wenn er die übliche Unterstützung seiner Kampagnen stoppen würde, aufhören würde, Liberale und römisch-katholische auf der Plattform zu haben und das Einladungssystem fallen lassen würde, würde ich von ganzem Herzen ihn unterstützen und den Kongress leiten. Wir sprachen sage und schreibe 3 Stunden lang miteinander, doch er akzeptierte diese Bedingungen nicht. Er war nicht dazu bereit, davon Abstand zu nehmen. Es ist grundsätzlich eine große Not, dass man sich in den letzten Jahrzehnten oftmals mehr mit der Frage, wie erreichen wir möglichst viele Menschen mit dem Evangelium, befasst hat. Das Wie wird immer wieder, gerade auch jetzt in unseren Tagen, immer wieder betont. Wie erreichen wir möglichst viele Menschen mit dem Evangelium? Man befasst sich mit dieser Frage mehr als mit dem Inhalt des Evangeliums. Und genauso ist es ja im politischen Bereich, das wissen wir, oft geht es weniger um den sachgemäßen Inhalt bestimmter Themen, sondern man achtet mehr darauf, wie bestimmte Personen als Vertreter bestimmter Positionen bei den Menschen ankommen, also wie man seine Sache an den Mann bringt, wie man auf Menschen wirkt, wobei ein gewisses Charisma und die Psychologie eine enorme Rolle spielen. Und dieser Geist, das muss man leider sagen, hat auch Eingang gefunden in die Gemeinde Jesu. Auf diese Weise kommt es dann auch dazu, dass bestimmte unterhaltsame Elemente im Gottesdienst und visuelle Darstellungen das Wort, die Predigt, an den Rand drücken. In einer Veranstaltung, in der ich selbst als Zuhörer zugegen war, das liegt nun schon viele, viele Jahre zurück, betonte jemand die Frage nach dem Inhalt der Verkündigung. Und daraufhin entgegnete ein anderer Prediger, das ist doch klar, was der Inhalt des Evangeliums ist, das weiß doch jeder von uns. Das ist doch klar, da brauchen wir uns doch nicht so entscheidend mit auseinandersetzen, das weiß doch jeder. Vielmehr geht es in unserer Zeit besonders um bestimmte Methoden. Das ist die Frage, die uns bewegen sollte. Welche Methoden wenden wir an, um an den Menschen heranzukommen, an den Menschen unserer Tage heranzukommen, um sie dann für Christus zu gewinnen? Luther sagte einmal in einer seiner Reden, die, wie Iwand meint, nicht so bekannt sei, die größte und erste aller Sorge ist die, dass ich es doch mit Flammenschrift in eure Herzen schreiben könnte, dass die Pastoren zunächst vor allem das Wort der Wahrheit reichlich bringen. Also, Luther war nicht der Meinung, es geht in erster Linie um bestimmte Methoden, sondern Luther war der Meinung, es geht in erster Linie darum, dass das Evangelium immer wieder in den Herzen bewegt wird und auch gepredigt wird. Darum geht es. Das ist die Hauptsache. Und nur von daher, vom Zentrum des Evangeliums her, können wir auch recht beurteilen, ob irgendeine Methode mit dem biblischen Evangelium vom Kreuz, das ist die Botschaft im Zentrum, konform ist oder nicht. Ob es, so würde man heute sagen, damit kompatibel ist oder nicht. Das heißt also, dem entspricht, passend ist, zum Evangelium im Einklang damit steht. Darüber sollte man sich dann allerdings Gedanken machen, wenn es um bestimmte Methoden geht. Stehen sie wirklich im Einklang mit dem Evangelium? Passen sie zum Evangelium vom Kreuz? Das kann man nur vom Zentrum des Evangeliums her beurteilen. Nicht anders, es geht nicht nach Geschmack oder dergleichen oder nach Tradition, sondern es geht um die Frage, passen die Methoden, die man anwendet? Und im Grunde genommen wendet man immer eine Methode an. Selbst solche Leute, die sagen, wir haben keine Methoden, haben doch in irgendeiner Weise eine Methode. Es geht um die Frage, passen sie zum Evangelium? Das ist die Frage. Passen sie zum Evangelium oder nicht? Und das kann man eben nur beurteilen, wenn man sich ständig mit dem Evangelium befasst. Insofern sollten wir, um alttestamentlich zu sprechen, gab es ja diese Speisevorschriften und dergleichen, Wiederkäuer sein. Ja? Die Wiederkäuer, die Tiere, die Wiederkäuer waren reine Tiere. Und auch wir sollten geistlich gesprochen Wiederkäuer sein, wie Maria. Ja, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Immer wieder sollten wir darüber nachdenken, was eigentlich das Zentrum des Evangeliums ausmacht und dass wir davon leben und darüber von Herzen froh werden, immer wieder aufs Neue. Ist das Evangelium selbst nicht mehr die Hauptsache, sowohl evangelistisch, da machen wir ja einen Unterschied, ja, sowohl evangelistisch als auch vertiefend lehrhaft, von dem wir selbst geprägt werden und das wir bezeugen dürfen, dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass wir das Evangelium verfälschen zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch, wie Paulus sagt im Galaterbrief, kein anderes Evangelium gibt. Es gibt nur dieses eine Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, das Paulus selbst geoffenbart worden war. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt ein verfälschtes, in Anführungsstrichen, Evangelium. Und das ist gemeint mit dem, was Paulus hier schreibt. Sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, das bezieht sich auf die Methoden, dass man irgendwelche Tricks anwendet, um die Menschen unter das Wort Gottes zu bringen, fälschen auch nicht Gottes Wort. Und der Begriff, den Paulus hier gebraucht hat, die Bedeutung von Ködern. Locken, ködern. Und das heißt, man passt sich dem an, was der Mensch gerne von Natur aus hören möchte. Wonach ihm die Ohren jücken, so schreibt Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus. Was er gerne von Natur aus, von seiner Natur aus gerne hören möchte. Das ist nun etwas ganz, ganz Entscheidendes, was auch Luther dazu zu sagen hat. Wird das Wort Gottes so dargestellt, so schreibt Ivan nach Luther, als wäre Gottes Wort eine dem Menschen, seinen Hoffnungen, also den Hoffnungen der Menschen und Wünschen, gemäße, ihnen gleichsam entsprechende Wahrheit, so ist von vornherein erwiesen, dass wir es hier nicht mit Gottes Wort zu tun haben. In dieser Anpassung des Wortes an den Menschen und sein Wesen gibt Luther geradezu, und jetzt kommt ein entscheidendes Wort, das durchgängige Kennzeichen aller Häresie, aller Irrlehre. Ich will das nochmal kurz ein bisschen erklären. Also, wenn von der Kanzel verkündigt wird, der Herr Jesus bringt dir genau das, was du dir schon immer gewünscht hast, wonach du dich schon immer gesehnt hast, was schon immer deine Hoffnung gewesen ist. Genau das wird dir jetzt im Evangelium gebracht. Dann ist das nicht Wort Gottes, sagt Luther. Das Evangelium ist nicht das, was sich der Mensch von Haus aus wünscht, sondern wenn das Wort Gottes an den Menschen herantritt, dann findet es immer einen Gegner vor. Das heißt, dass der natürliche Mensch ist ein Gegner, ein Feind des Wortes Gottes und des Evangeliums. Er muss erst überwunden werden. Er muss erst zur Buße geführt werden. Er muss erst in den inneren Zerbruch hinein vor dem Angesicht Gottes. Sonst kann er nicht verstehen, was eigentlich Evangelium bedeutet. Und ich befürchte, dass viele, gerade auch in unserer Zeit, genau so zum Glauben, wenn man es überhaupt als Glaube bezeichnen kann, gekommen sind, indem man ihnen sagte, aufgrund ihrer persönlichen Nöte, welcher Art auch immer, es können psychische Nöte sein, es können materielle Nöte sein, welcher Art auch immer, dass ihnen das Evangelium dann angeboten wird und gesagt wird, sieh mal, dafür brauchst du den Herrn Jesus. Und das ist, so Luther, und das ist auch unsere Meinung, das ist nicht Wort Gottes, das ist nicht Evangelium, was da verkündigt wird. Ein durchgängiges Kennzeichen aller Häresie, aller Irrlehre. Das heißt, jede Art von Irrlehre hat hier ihre Wurzeln, dass man das Evangelium den Wünschen und Hoffnungen des Menschen anpasst. Man geht also nicht vom Anspruch Gottes aus und sagt, Gott schenkt dir im Evangelium genau das, was ihn verherrlicht und was seinen Wünschen und seinem Verlangen für dich entspricht, sondern man geht vom Menschen aus. Und das ist typisch für unsere Zeit, dass mehr und mehr der Mensch im Zentrum steht, mit seinen Wünschen, mit seinen Hoffnungen. unter denen Jesus in seinen Karren hineinspannt. Und man geht nicht von Gott aus und sieht nicht, dass das Evangelium seine Wurzeln hat in Gott und nicht in Menschen, in seinen Wünschen, Denken und Hoffen. In der bereits zitierten Rede klagt Luther: Der Erdkreis ist erfüllt mit allem Unflat von Lehren. Und was kann da geboren werden, wo gezeugt wird mit Menschenwort und nicht mit Gottes Wort? Wie das Wort, so die Geburt, wie die Geburt, so das Volk. Und weiter: Wenn der Pastor das Wort der Wahrheit unterschlägt oder verfälscht, sündigt er wieder sein Amt. Wieder sein Amt, das ihm von Gott gegeben worden ist. Wieder sein Dienst, den er nach dem Willen Gottes zu tun hat. Also noch einmal: Wenn der Pastor das Wort der Wahrheit unterschlägt oder verfälscht, sündigt er wieder sein Amt. Das ist weit schrecklicher, als sündigte er sonst irgendwie. Da mag er seine Fehler haben, seine Schwächen, und man mag ihm das eine oder andere vorzuwerfen haben und zu sagen: Hör mal, das war aber nicht in Ordnung, oder wie du dich da verhältst, das ist nicht gut. Da sagt Luther: Das ist wohl schlimm, aber das Allerschlimmste ist, wenn der Pastor, der Verkündiger des Wortes Gottes, das Wort der Wahrheit oder unterschlägt oder verfälscht. Das ist die größte Sünde, die er überhaupt begegnen kann. Die Irrlehrer aus dem judaistischen Lager, das waren also solche Juden, die zum Glauben an Christus gekommen waren, aber nun dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus noch etwas hinzufügen wollten, ja, um selig zu werden. Mit diesen Leuten hatte Paulus es ja immer wieder zu tun, auch in Korinth war ihr Einfluss zu spüren, stark zu spüren. Diese Leute knüpften bei dem in uns tief verwurzelten Neigung an, der Gnade Jesu zu unserem Heil doch noch in irgendeiner Weise eine fromme Leistung hinzuzufügen, was zu unserem Heil dienlich sei. Es handelte sich um eine Vermischung der frohen Botschaft des Evangeliums vom Heil in Christus, dass wir allein in Christus das Heil haben, mit dem Gesetzeswesen, und damit handelte es sich um eine Verfälschung des Wortes Gottes. Vermischung ist in den Augen Gottes immer ein Gräuel. Wenn man das nicht klar auseinanderhält, Gesetz und Evangelium, wenn man das miteinander vermischt, wenn man sagt, ja, der Herr Jesus starb für deine Sünden, aber um selig zu werden, musst du jetzt auch, ja, Pünktchen, Pünktchen. Und dann können es die unterschiedlichsten Dinge sein, die hinzugefügt werden. Dann handelt es sich um eine Verfälschung des Evangeliums. Mit solchen Leuten hatte Paulus es damals zu tun. All das, also davon distanzierte sich Paulus, das haben wir auch schon in Kapitel 2 gelesen, lese aber diesen Vers noch einmal, 2. Korinther Kapitel 2, Vers 18, wir sind ja nicht wie die vielen, sind also nicht wenige, ihr Lehrer, von denen er hier spricht, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Und all das, falsche Methoden, zweifelhafte Methoden und eine Verfälschung des Evangeliums, geschieht zunächst einmal im Verborgenen. Davon spricht Paulus hier. Er spricht von schändlichen Heimlichkeiten. Sicherlich kann man auch nach menschlichen Maßstäben geurteilt aufrichtigen Herzens in einen falschen Zug hineinsteigen. Das kann man machen, weil niemand könnte einem da einen Vorwurf machen. Ja? Aufrichtigen Herzens in einen falschen Zug. Oftmals, das muss man nun sagen, jedoch liegen falschen Methoden und Irrlehren, Verfälschung des Evangeliums, auch falsche Motive zugrunde. Falsche Beweggründe, von denen die Verfechter solcher Wege durchaus wissen, die ihnen bewusst sind, diese falschen Motive. mit denen, die auch nicht offen vor Gott stehen und sagen, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, wie es tickt und was da alles so drin ist. Sondern die ganz bewusst solche Wege, solche heimlichen Wege falscher Methoden und der Verfälschung des Evangeliums gehen. Paulus spricht in 1. Thessalonicher 2 von verdeckter, von verborgener Habsucht, von heimlicher Habsucht. Das heißt also, man ist nicht unwissend hinsichtlich der ich-süchtigen Ziele, die man verfolgt. Und da man davor zurückschreckt, das öffentlich zuzugeben, davon öffentlich zu sprechen, das ist ganz klar, da schreckt man von zurück. Man möchte das gerne im Geheimen behalten, im Verborgenen. Da arbeitet man im Verborgenen darauf hin. Und dafür gibt es im Alten Testament ein sehr notvolles, tragisches Beispiel für solch eine Gangart. Absalom, der Sohn Davids, stahl die Herzen der Israeliten und machte sie von David abtrünnig. Und diesen Umsturz hatte er lange vorbereitet. 4 Jahre arbeitete er im Geheimen auf dieses Ziel hin, auf diesen Umsturz hin. David wusste nichts davon. Sie hatten sich doch miteinander wieder versöhnt. David hatte Absalom wegen einer bestimmten Geschichte verbannt für eine Zeit lang. Dann durfte er wieder an den Hof kommen und dann kam es zu einer Versöhnung zwischen den beiden. Aber diese vorangegangene Aussöhnung mit seinem Vater war offensichtlich von der Seite Absaloms nur vorgetäuscht. Und im Geheimen arbeitete er auf dieses Ziel hin, seinen Vater vom Thron zu stürzen. Da haben wir diese verborgene Schändlichkeit. Natürlich, es kann auch sein, und so war es ja auch in der Geschichte von Absalom und David, es kann sein, dass das Werk der Verführer so weit fortgeschritten ist, dass man dann irgendwann es wagt, seine Gedanken auch öffentlich kundzutun. Öffentlich darüber zu sprechen. Weil man davon ausgehen kann, dass sie eine weitgehende Akzeptanz gefunden haben oder finden werden. Wenn also die Zeit gekommen ist, kann das durchaus sein, dass diese Menschen, die diese verborgene Arbeit getan haben, auf ein bestimmtes Ziel hin, dass sie dann in die Öffentlichkeit treten und offen das auch bekennen, was sie immer schon gemeint haben, was immer schon ihr Ziel gewesen ist. Und das genau ist in unserer Zeit der Fall, müssen wir einfach sagen. Da geschieht es, dass man öffentlich aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis macht, ganz offen. Also das, was in früheren Zeiten noch im Verborgenen geschehen ist, und man schämte sich, das öffentlich zu machen, das geschieht in unseren Tagen ganz offen, ganz öffentlich. Man schämt sich nicht mehr, sondern man macht aus der Finsternis in unseren Tagen Licht und aus dem Licht Finsternis. Man kehrt also alles um. Das, was nach der Heiligen Schrift böse ist, nennt man gut. Und was nach der Heiligen Schrift gut ist, nennt man böse. Ich kann mich noch daran erinnern, dass jemand mir erzählte, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Pastor und der hatte sich ihm gegenüber so geäußert: Nun brauchen wir das nicht mehr zu verkündigen, was wir sowieso schon lange nicht mehr geglaubt haben. Was man im Herzen schon lange nicht mehr geglaubt hat, aber verborgen geblieben war. Genau das konnte man jetzt öffentlich verkündigen und das andere brauchte man nun nicht mehr zu verkündigen. Was man im Grunde genommen nie geglaubt hat, das brauchte man jetzt nicht mehr zu verkündigen. Und umso mehr, ihr Lieben, wollen wir all diese Machenschaften meiden, uns davon lossagen im Namen Jesu, um den Weg der Wahrheit zu gehen Wir wollen es mit dem Liederdichter halten. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben das Evangelium. Und in dieses Lied hätte der Apostel Paulus voller Lob und Dank einstimmen können. Paulus hatte ja als Sünder von Natur aus denselben Wurzelboden wie die falschen Lehrer. Paulus dachte nicht, ich bin besser von Natur aus als diese Leute, die zweifelhafte Methoden anwenden und das Evangelium verfälschen. Von Natur aus bin ich genauso. Das wusste Paulus. Er hatte denselben Wurzelboden. Da ist keiner ausgenommen. Doch der Heilige Geist hatte ihm die Decke von den Augen genommen und ihm den freien Blick für die Herrlichkeit des neuen Bundes, des Gnadenbundes, geschenkt. Und in diesem neuen Bund war er durch das Blut Jesu von aller Sünde reingewaschen worden. Er hatte fortan ein reines Gewissen vor Gott durch Offenbarung der Wahrheit im Evangelium, die ihm zuteil geworden war. Und was die vielen Opfer, die im alten Bund dargebracht wurden, nicht vermochten, nämlich ihn freizusprechen von der Sünde und ihm ein reines Gewissen vor Gott zu schenken, das hatte Gott durch das einmalige Opfer unseres Herrn Jesus Christus getan. Und da wollen wir doch einmal einige Verse lesen und hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Denn das Gesetz, der Gesetzesbund, hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Also im alten Bund, im Gesetzesbund, haben wir nicht die Wirklichkeit. Es ist lediglich ein Schatten dessen, was dann in Christus an Wirklichkeit geoffenbart ist. Nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die Opfer, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. So war das im alten Bund, im Gesetzesbund. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Also durch die vielen Opfer, Tieropfer, die gebracht worden sind, durch das viele Blut, das da geflossen ist, bekam niemand ein gutes Gewissen. Im Gegenteil, schreibt hier, heißt es hier im Hebräerbrief, es geschah immer und immer wieder eine Erinnerung an die Sünden. Keine wirkliche Vergebung, kein reines Gewissen konnte man haben. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Alter Bund, Gesetzesbund. Dieser aber, nämlich unser Herr Jesus Christus, sind wir im Gnadenbund. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet ihn fort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das ist eine wunderbare Botschaft, ja? Sonst müsste der Herr Jesus jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, nochmal geopfert werden. Aber er hat durch das eine Opfer, das er am Kreuz auf Golgatha gebracht hat, durch sein vergossenes Blut uns für immer vor Gott gerecht gemacht. Für immer. Das ist wichtig. Das wird hier betont. Mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und jetzt kommt es, ja. Jetzt nimm das mal ganz persönlich für dich und freue dich den ganzen Tag darüber. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Niemals. Deine Sünden sind ein für alle Mal ausgelöscht durch das Blut Jesu. Du hast eine ständige, vollkommene Gerechtigkeit vor Gott in Christus Jesus. Das bezieht sich nicht nur auf deine Vergangenheit. Das bezieht sich nicht nur auf deine gegenwärtige Sündhaftigkeit, sondern das bezieht sich auch auf die Sünden, die wir leider noch in Zukunft hier und da tun werden. Leider, muss man sagen. Auch diese Sünden in Zukunft ändern nichts an der Tatsache, dass du vollkommen gerecht bist vor Gott durch das Blut Jesu. Für immer, heißt es hier, durch ein Opfer. Ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Kein Opfer mehr. Und nun hatte Paulus, wir kommen zum Schluss, nicht zu verbergen. Weder im Blick auf das Evangelium, da gab es keine Mängel im Evangelium, im Unterschied zum Gesetzesbund. Er war nicht in der Lage, den Menschen in seinem Gewissen zur Ruhe zu bringen. Noch hinsichtlich der eigenen Person, ohne irgendwelche zweifelhaften Methoden, ohne dass er das Wort Gottes verfälschte, um Menschen zu gefallen, durfte er frei und offen als Diener des neuen Bundes in Christus dieses herrliche Evangelium verkündigen. Lieben, das macht mich so froh, wenn ich hier vorne stehe, dass ich ein wunderbares, ein herrliches Evangelium, eine frohe Botschaft zu verkündigen habe und euch nicht unter einen gesetzlichen Druck stellen muss. Du musst aber, du sollst aber und wenn nicht, dann, ja. Oder aber nach dieser Weise, man müsste aber, ne? Wie viele denken so, man müsste aber, man sollte aber und man läuft ständig mit einem schlechten Gewissen herum. Das gibt es im Neuen Bund nicht. Da beugen wir uns täglich unter unser sündhaftes Wesen und rechnen mit der ständigen, vollkommenen Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus durch sein Blut und durch sein Leben. Das ist wichtig. Brandopfer, das ist sein zugerechnetes Leben. Wir müssen ja nicht nur entkleidet werden, wir müssen bekleidet werden. Und diese Bekleidung haben wir im Brandopfer. Das ist das Leben, das uns zugerechnet wird. Eine vollkommene Gerechtigkeit. In jeder Hinsicht abgesichert für Zeit und Ewigkeit. Das ist doch eine frohe Botschaft. Für einen Sünder, wie du es bist, und einen Sünder, wie ich es bin. Ja, eine frohe Botschaft. Die durfte Paulus verkündigen und die dürfen auch wir persönlich, nicht nur hier von der Kanzel, anderen bezeugen. Paulus wusste sich eins mit dem Verlangen Gottes, dass auch noch andere durch die Offenbarung der Wahrheit zu einem guten Gewissen vor Gott kommen sollen. Und so war es ja auch in Korinth durch seinen und den Dienst seiner Mitarbeiter geschehen. Das Wort Gottes selbst hatte durch den Heiligen Geist die Kraft, sich als Wahrheit in ihrem Gewissen vor Gott zu bezeugen. Wir brauchen keine Tricks. Wir brauchen keine zweifelhaften Methoden. Und wir brauchen das Evangelium, das Wort Gottes, nicht dem Geschmack des Menschen anzupassen, um Erfolg zu haben. Sondern wir dürfen damit rechnen, dass das Wort der Wahrheit, gewirkt durch den Heiligen Geist, die Kraft hat in sich selbst. Deine Worte, meine Worte, sagt der Herr Jesus, sind Geist und sind Leben. Die Kraft hat in sich selbst, Menschen zu überführen von ihrer Sündhaftigkeit und ihnen durch das Heil in Christus ein gutes Gewissen vor Gott zu schenken. Wollen wir doch im Glauben damit rechnen, dass dieses Werk Gottes auch heute noch geschieht. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, es ist wirklich eine frohe Botschaft, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und in ihm alles, was dir wohlgefällig ist, was dein Herz erfreut. Und das erfreut auch uns, lieber Herr. Wir dürfen vor dir und auch vor den Menschen ein gutes Gewissen haben, durch dein Evangelium, durch das Wort der Wahrheit, durch dein kostbares Blut und durch dein Leben, das wir in dir haben, Herr Jesus. Preis und Ehre und Anbetung sei dir. Amen.